Heute zu Gast Anne und Stefan Lemke vom mittelständischen Gewürz-Startup-Unternehmen Ankerkraut.
Also neulich haben wir lustigerweise eine Instagram-Story gesehen von Capital Bra. Der hat da gerade seine Pizza vorgestellt. Und im Hintergrund siehst du auf der Dunstabzugshaube Ankerkraut stehen. Und das ist wirklich ganz typisch. Die Leute präsentieren das und stellen es in ihre Küche so als Smart Affordable Luxury.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Ich bin ja generell sehr stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen und vermutlich ist das ganze Team hier, unser Team, der zentrale Grund, warum wir in den letzten Jahren recht solide vorangekommen sind. Und das führt mich zu einem Kollegen, der als Nummer 3 oder 4 hier an Bord kam, nämlich Hauke, und der jetzt bei uns den Sales-Bereich leitet. Und der kam damals von einem Startup, das er mitgegründet hat, Ankerkraut hieß das. Und es war damals so, dass er das mit einem Stefan zusammen gemacht hat, den ich damals gar nicht kennengelernt habe. Aber er sagte, Mensch, ja, ich glaube, die Firma kann gar nicht mehr 2 Gehälter tragen. Ich muss da raus, damit die Firma weiter überleben kann. Der Stefan macht es alleine weiter. Dann kam die Ehefrau vom Stefan, die Anne, dazu. Und Hauke machte wieder was Normaleres, dachte er zumindest. Bei uns ist auch nicht ganz normal, hoffe ich. Und ist hier zumindest recht gut vorangekommen. Wir alle. Aber Ankerkraut hat auch wirklich eine massive zweite Welle erwischt. Der ganze Grilltrend ging los. So Food-Startups im Lebensmitteleinzelhandel, das war damals noch ungewöhnlich. Das ging danach irgendwie erst richtig ab. Und so ist Ankerkraut herangewachsen als das Posterchild dieser ganzen Generation von Food-Startups, die so in Deutschland irgendwie aufgepoppt sind. Und mittlerweile echt irgendwie eine mittelständische Firma. Ich habe meinen Podcast rausgehört zu haben, 25 Millionen Euro Umsatz, eigene Fahrzeuge, eigene Geschäfte, eigene Produktion, über 100 Leute. Ja, waren wir bei Höhle der Löwen, da hat Frank Thelen investiert und wie man gleich hören wird, sehr viel Geld verdient. Cleveres Investment von ihm. Und so schickte dann auch tatsächlich Frank Thelen mir vor ein paar Tagen eine SMS und sagte, Mensch, du musst dir mal gerade angucken, die machen da gerade eine neue Finanzierungsgeschichte. Schau da mal drauf, relativ groß. Die Firma hat sich echt entwickelt. Oh, und ich war neugierig und diese Neugier wurde nicht enttäuscht, denn ich höre jetzt gleich, war ganz überrascht, dass sie nicht nur oder vor allen Dingen nur zum kleinen Teil eigentlich im Lebensmitteleinzelhandel verkaufen, sondern sehr viel Online-Anteil haben, wie sie es geschafft haben, dass sie sogar in Baumärkten verkaufen, warum das Sinn macht für Ankerkraut, war mir nicht klar, auf welchen ungewöhnlichen Kanälen mittlerweile Influencer für sie funktionieren. Auch das hatte ich alles so nicht im Blick, also einen Podcast, wo ich dann doch irgendwie echt neben natürlich der positiven Nachricht für die beiden und für Frank noch eine ganze Reihe von Infos mitgenommen habe und ich hoffe, das geht euch genauso und im Sinne direkt rein in den Podcast mit Anne und Stefan von Ankerkraut.
Was?
Moin, an den Tegernsee, glaube ich, ne?
Hi, moin.
Hallo, jetzt in Dolomiten, wo wir uns gestern verlaufen haben.
Okay. Das heißt, ihr habt dann euren Verkauf in den Dolomiten gefeiert?
Den Verkauf gemacht haben wir am Tegernsee, weil EMZ, das Unternehmen, was bei uns eingestiegen ist, sitzt auch in München und deshalb haben wir dann Urlaub gemacht, kann man gar nicht sagen, sondern wir waren halt da.
Aber sag mal ein bisschen direkt ins Thema rein, Ankerkraut. Ich habe gerade gesagt, so die Mutter aller Höhle der Löwen sah aus. Man kennt das sozusagen, dass Höhle der Löwen sehr häufig Food-Themen finanziert werden. Und das ist irgendwie auch natürlich TV-kompatibel. Aber ihr habt jetzt die Firma nicht gebaut für die Höhle der Löwen, sondern ihr habt ja irgendwie aus einem bestimmten Grund mal angefangen. Erzähl mal so ein bisschen die Anfänge, wo kommt's her? Und ihr verkauft Gewürze, ne, muss man dazu sagen.
Genau.
Ja. Wir machen Gewürze und Gewürzmischungen ohne jegliche Zusatzstoffe, schön verpackt. Das Ganze dann auch noch in einer Rohstoffqualität, die vielleicht ein bisschen besser ist, weil man kann wirklich, sage ich mal, ein Kilo Pfeffer kann man für 2 Euro kaufen, kann man aber auch für 20 oder 30 Euro kaufen. Da gibt es also große qualitative Unterschiede im Rohstoff und da sind wir natürlich auch, also da geben wir auch für den Rohstoff vielleicht etwas mehr Geld aus, wie der herkömmliche Gewürzmischer.
Und wie kamt ihr darauf, das überhaupt anzugucken, diesen Markt? Man kommt jetzt ja nicht so automatisch auf Gewürze.
Ja, das ist witzig. Und jetzt komme ich auch gleich zu deinem Kollegen, nämlich Hauke. Hauke und ich haben uns Ende 2012 überlegt, dass man das doch machen könnte. Also wir wollten eigentlich zusammen gründen einfach. Und zwar gar nicht so furchtbar wichtig, worum es ging, einfach nur, dass wir irgendwas machen. Und dann sind wir so über verschiedene Ideen. Was war das? Bio-Holzspielzeug. Mhm. Da haben wir dann gemerkt, dass die Farben vielleicht für die Kinder giftig sein können. Hundezubehör. Dann haben wir uns Zoo Plus angeguckt und dachten so, da gibt es schon jemanden, der das auch ganz gut kann. Und irgendwie kamen wir dann auf Gewürze. Und das war dann wie ein Geistesblitz, dass eigentlich beide gesagt haben, ja, komm, lass das machen. haben uns dann den Markt ein bisschen angeguckt, aber nicht so, wie ich das heute gemacht hätte. Wir haben uns einfach nur angeguckt, was es so gibt. Und dann haben wir gesagt, boah, das können wir besser, glaube ich.
Vodafone wieder zurück an Ort und Stelle als erster Partner im Podcast. Und zwar mit dem Hinweis auf natürlich den GigaCube Business, also diesen berühmten Würfel, den man in die Steckdose einstöpselt und alle umliegenden Geräte, die irgendwie WLAN-fähig sind, können darüber dann ins WLAN. Das Ganze gibt es in zwei Varianten. Einmal für die, die das nicht so regelmäßig nutzen, die können also flexibel bezahlen, monatliche Abrechnung. Und einmal die Power-Nutzer, die können das mit einem Unlimited-Datentarif machen, sogar 5G bekommen, wenn dann 5G in der jeweiligen Gegend der Steckdose und des GigaCubes quasi verfügbar ist. Ich glaube, es macht Sinn, gerade im Business-Bereich natürlich hier der GigaCube Business für Leute, die im Homeoffice sind oder Homeoffice ans Netz bringen müssen oder vielleicht irgendwie ein Ferienhaus, aus dem sie arbeiten für eine Weile oder. Also denkt drüber nach, vodafone.de/gigacube-business. Noch im Anschluss unser Lieblingsthema, Menschen befragen. Das macht Apinio bekannt. Ich habe es ja häufig schon erzählt. Apinio mit Doppel-P geschrieben, macht Real-Time Market Research. Was heißt das? Minuten genau oder kurz nachdem man eine Frage stellt über die Website, bekommt man eine repräsentative Antwort auf Fragen wie gefällt Menschen da draußen in der Welt eine Marke, eine Produktidee, generell eine Geschäftsidee. Man kann alles abfragen und bekommt repräsentatives Feedback in ganz, ganz kurzer Zeit von all den Tausenden von Menschen, die Apinio-App haben, darüber direkt antworten, aber halt repräsentativ. Das machen Firmen bereits wie About You, wie VW, wie Lidl, wie Beiersdorf, die nutzen das und übrigens auch wir hier bei OMR. Deswegen der Hinweis, wir sind auch zum ganz, ganz kleinen Teil an Apinio beteiligt, glauben halt sehr stark an diese Revolution der Marktforschung. Wer es ausprobieren möchte, schreibt eine Mail an omr@apinio.com. Man bekommt auch Sonderkonditionen und jede Art von Vorzugsbehandlung, wenn man hier OMR-Hörer ist. Außerdem sucht Apinio einen talentierten neuen Kollegen, einen UI-UX-Designer. Wer da Interesse hat oder jemanden kennt, kurze Mail an jobs@apinio.com. Auf geht's. Und wo kauft ihr die Gewürze ein? Also, oder wo kommen die her?
Auf der ganzen Welt. Also, die werden.
Aber wo ist die Disruption? Wo ist das Neue? Also, ich meine, eigentlich, wenn man jetzt so durch ein Edeka geht oder sowas, dann gibt es halt da eine Menge Gewürze ja schon heute. Also, was habt ihr gedacht, ist das Neue? Warum muss es euch geben?
Es waren vor allen Dingen Gewürzmischungen. Ne? Also du darfst nicht vergessen, das war 2013 und da im Supermarkt gab es natürlich wahnsinnig viele Sachen, aber vor allen Dingen Monogewürze, also Basilikum, Oregano, Muskatnuss und so weiter. Und wenn es Mischungen gab, dann waren die wirklich von oben bis unten voll mit entweder Füllstoffen, sowas wie Reismehl oder halt Farbstoffe, oder andere so Zusatzstoffe wie Hefeextrakte und so weiter. Und das war von Anfang an klar, dass man bei Ankerkraut das reine Gewürz miteinander kombiniert.
Okay, und also in diesem Case von Disruption zu sprechen ist, naja.
Nee, aber ich meine, man sucht ja irgendwie meistens so eine, ja, irgendeine Differenzierung oder einen Grund, warum man an den Erfolg glaubt, wenn man sich da so reinstürzt. Und ich meine, ich kenne auch ja nun Hauke, der ist ja nun wirklich ein super Kollege. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der einfach sagt, okay, oh, wir machen mal so ein bisschen Gewürze, das ist irgendwie, gibt's im Supermarkt, machen wir jetzt auch nochmal. Man sucht ja dann einen Edge so ein bisschen, ne?
Die, also Disruption, wenn man das sagen kann, ist mit Sicherheit eher im Vertriebsweg. Mhm. Dass man das Ganze online macht, dass man Zielgruppen anspricht, die vielleicht sonst nicht unbedingt Gewürze kaufen. Da gibt es ja auch viele andere Beispiele, zum Beispiel Invincible Brands, die jetzt gerade einen ziemlich großen Exit gemacht haben an Henkel. Mhm. Die machen ja auch Kosmetika, was es vorher auch schon gab. Da ist der Vertriebsweg ist einfach das Besondere.
Wie viel verkauft ihr denn heute online? Wie viel verkauft ihr im Laden? Also oder
mehr als Hälfte online. Also okay. Sehr, sehr viel. Sehr, okay. Sehr viel. Unser größter Kanal ist unser eigener Online-Shop. Und das soll auch so bleiben. Dadurch wird man natürlich auch nicht so schnell unter Druck gesetzt. Wenn man jetzt 95% Handel macht, wie die meisten, die sowas Ähnliches machen, da kann schon der Hebel vom Handel kommen und dann tut das richtig weh. Da kann man sich nicht so leicht unter Druck setzen lassen. Und das war auch schon damals mit Hauke zusammen war das unser Plan, dass wir gesagt haben, Distribution online und mit so einem Produkt gibt es das halt auch noch nicht.
Und was, wenn jetzt jemand Gewürze oder Gewürzmischung online kauft, was hat man da für Warenkörbe? Ich hätte jetzt gedacht, kauft man das für ein paar Euro und dann lohnt sich das Marketing kaum und die ganze Logistik. Man braucht ja eigentlich, damit es gut läuft im Handel, auch irgendwie größere Warenkörbe. Oder häufige Wiederkäufer zumindest.
Rund um 40 Euro. Und,
Wow, okay.
Ja, durchschnittlich, aber es liegt auch an unserem unserer Versandkostenfreigrenze. Die liegt da knapp drunter. Und wir machen an Weihnachten Adventskalender, die kosten dann etwas mehr. Dadurch zieht sich der Warenkorb dann immer an Weihnachten ein bisschen hoch. Ich denke mal, so normal sind wahrscheinlich so 30 bis 35 Euro und im Jahresmittel sind es dann 40.
Aber ihr versucht bewusst sozusagen taktisch die Leute über diese 40 Euro zu ziehen, weil dann ist die Freigrenze erreicht.
Nee, die Freigrenze ist 30 Euro.
Ach, 30 Euro, okay. Das heißt, ihr zieht die auf über 30 Euro. Und was ist das typische Produkt, was man bei euch gekauft wird? Also welche Mischung ist das oder welches Gewürz ist das?
Bolognese.
Ganz normale
Küchenmischung. Diese ganzen klassischen Sachen. Okay. Also Bolognese, Rührei. Also wir haben, ich weiß nicht, ziemlich schnell am Anfang schon Rührei-Mischung gemacht. Und dann haben wir natürlich irgendwie von allen Leuten gehört, wer braucht denn sowas? Inzwischen hat jeder der anderen Mitbewerber, die es da so auf dem Markt gibt, oder Marktbegleiter auch eine Rührei-Mischung. Also ja, wir machen den Leuten es einfach ein bisschen einfacher, gutes und leckeres Essen.
Was ist denn in der Rührei-Mischung drin, wenn ich mal fragen darf?
Wir haben 6 verschiedene, deshalb habe ich das gar nicht so im Kopf. Pfeffer, Paprika, Kurkuma, Ingwer, okay. Chili, Salz, Zwiebel. Pfeffer, Zwiebel.
Und dann kostet also eine Mischung. Was kostet eine Mischung, wenn ich jetzt sage, Mensch, das klingt lecker, ich gehe mal eine Mischung holen bei euch, dann kostet die.
Die ist in so einem Glas mit einem Korken drauf und das kostet so 4,50 Euro bis 6 Euro, je nachdem, was da für Rohstoffe drin sind. Also ich sag mal, so ein einfaches Salz ist günstiger oder eine Pfeffermischung kostet dann halt 6 Euro. Bis hin zu unserem Premium-Produkt. Da sind wir auch Marktführer in Deutschland, glaube ich, der fermentierte Pfeffer, da kostet ein Tiegel, das ist noch ein bisschen größer, 150 Gramm kostet 30 Euro und damit sind wir sogar noch relativ günstig.
Ja. Okay.
Noch ein Steak drauf oben.
Okay. Das heißt, ihr profitiert auch so ein bisschen von diesem ganzen Grilltrend vielleicht irgendwie. Ne, das ist ja, also bei euch kommen mehrere Sachen zusammen. Klar, Online-Handel sowieso, aber auch irgendwie dieses ganze Food-Thema hat sich ja wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahren. Dann vielleicht nur dieses, also Grill nochmal als Subkategorie ist, habe ich Gefühl, es explodiert, wenn man sich anguckt, wer jetzt alles einen Grill hat, wie viele Leute jetzt irgendwie rund um Grillen und was machen. Also so viele Sachen, die bei euch jetzt durch Zufall auch gutes Timing waren am Ende. Kann man das so sagen?
Das war aber auch, warte mal, lass mich mal bitte. Das war auch ein bisschen opportunitätsgetrieben. Als ich damals mit Hauke zusammensaß, Anfang 2013, haben wir uns überlegt, wir machen Gewürzmischung für die vegane Frau zwischen 30 und 40. Das soll so die Zielgruppe sein. Okay. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, die essen Salatblätter und trinken Weißwein.
Ein bisschen überspitzt, ne?
Ein bisschen überspitzt, ja. Also da kann man leider nicht viel mit gewinnen. Und dann kamen wir irgendwann auf Griller und das war ein Glücksgriff, weil die Jungs sind nicht nur richtig schwer, sondern die grillen auch richtig schwere Stücken Fleisch und da muss richtig viel Gewürz dran und dadurch ja hat man einfach auch Absatz an Masse.
Und das war auch ganz am Anfang von dem Trend. Also wir sind mit dem Trend und mit den Leuten drumherum und glaubst ja gar nicht, was es für Grillblogger gibt und die auch wirklich nur ihr Geld durch einen Grillblog verdienen und Profi-Griller. Also mit denen sind wir wirklich zusammengewachsen. Das ist auch eine Gemeinschaft. Also
was ist eure Lieblings-Grill-Blog-Seite?
Barbecue-Pit.
Barbecue-Pit.de.
Genau, ja. Das ist der liebe Thorsten. Der
sucht
macht das
irgendwas
auch
mit Grillen. Und
du findest Thorsten.
Der ist auf Platz 1 bis 3.
Und der hat auch eigene Mischungen bei uns, die gelabelt sind. Und mit dem sind wir auch wirklich gewachsen. Und der macht schon seit 3-4 Jahren nichts anderes mehr als seinen Blog und lebt damit wirklich sehr gut.
Und der verkauft dann auch sozusagen, weist permanent auf euch hin und sozusagen integriert euch in seine Seite und so weiter.
Ja, das ist ein Win-Win, so ein bisschen, sag ich mal, Affiliate. Wir machen eigentlich kein Affiliate, weil ja ist nicht so spannendes Business, zu viel Gutscheine und so. Aber das, was wir mit den Grillbloggern machen, das ist quasi Affiliate. Die kriegen immer einen kleinen Share ab, wenn jemand ein Produkt von denen bei uns kauft, entweder im Handel oder online oder so.
Okay.
Und das funktioniert, das ist halt ein Win-Win, ja, weil die machen dann Werbung und ziehen somit auch das ganze andere Sortiment hoch mit, weil wenn jemand kommt und kauft ein Produkt von diesem Blogger, die Wahrscheinlichkeit, dass der noch 2-3 andere Sachen kauft, ist auch relativ hoch.
Und was gibt's noch für Kanäle, über die ihr sozusagen online werbt? Also jetzt neben Blogger-Partnerschaften?
Frag lieber, welche nicht. Also Affiliate habe ich gesagt gerade, das machen wir nicht. Ansonsten machen wir eigentlich alles, glaube ich.
Und was klappt gut?
Jetzt im Moment klappt Twitch sehr
Twitch
gut.
Klappt gut. Da muss man allerdings auch, da muss man auch das richtige Produkt haben für die Twitcher. Du kennst Twitch, ne?
Ja, klar. Ja. Was machst du? Also, da gibt ihr das an Twitcher. Ihr gibt das an irgendwelche Leute.
Ja. Ja, ja. Wir geben das an Twitcher und sind mittlerweile auch an richtig Großen dran. Also Papa Platte, der macht immer Kochshows mit uns, wo er halbwegs die Küche anzündet.
Die Hahn.
Die Hahn. Also das ist aber sehr authentische Gruppe von Menschen. Das heißt, da musst du wirklich einen super No-Bullshit-Ansatz haben, damit du da auch durchkommst mit. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Also das ist nicht für jeden. Und das kannst du auch nicht machen, wenn du jetzt Großindustrie bist. Da haben die, glaube ich, auch keine Lust zu.
Und sag mal dann.
Aber Twitch läuft bei uns sehr, sehr gut.
Also ihr nutzt dann Twitch so ein bisschen so Influencer-Marketing am Ende, ne? Wie man auch Instagram nutzt sozusagen.
Ja.
Genau.
Ja, ja.
Und,
genau.
Und auf Instagram ziehen wir uns ein bisschen zurück, muss ich sagen. Also das machen wir auch, aber so teilweise rufen die dann Summen auf, die wollen dann 5.000 Euro für einen Post haben und ich denke mir dann, da kommt dann null Return oder da kaufen dann drei Leute ein. Und
ja, wir machen das sehr selektiv. Wir gucken uns das sehr gut an, wer wirklich zu uns halt irgendwie passen würde. Aber mit dem großen Hammer draufhauen, das machen wir halt nicht. Das haben wir aber noch nie gemacht, egal bei was. Also wir machen das alles sehr mit Augenmaß. Und das ist wahrscheinlich auch ein Teil des Erfolges von Ankerkraut, warum wir halt auch das Unternehmen sehr positiv und stabil aufgebaut haben. Weil wir halt nicht mit dem großen Hammer
Wir gucken auf den EBIT, nicht auf den Umsatz.
Und schaut ihr denn, also wenn ich so jetzt verstehe, jemand, der zu euch passt, der muss authentisch sein oder der muss irgendwie edgy sein oder?
Ja, ja. Ja, und der muss.
Der muss auch in unsere Zielgruppe passen, ne? Also natürlich die Zielgruppe der Twitcher, das ist halt irgendwie was ganz anderes. Das sind halt wirklich ja ganz junge Leute und so weiter. Aber wenn wir jetzt über Instagram sprechen, dann reden wir halt wirklich eher über so Familien, die sich mit gesunder Ernährung auseinandersetzen und viel kochen und ja, aber es ist wirklich sehr selektiv, das machen wir wirklich relativ wenig, viel immer noch im Grillbereich. Da haben wir eine große Anzahl an Bloggern, Influencern, mit denen wir zusammenarbeiten, aber das ist auch anders, obwohl die teilweise 200.000 Follower haben, funktioniert das da anders. Das ist ein People-Business. Mit denen fahren wir einmal im Jahr irgendwie nach Mallorca oder jetzt waren wir in Finnland zum Eisfischen. Das funktioniert nicht darüber, dass du da eine Story kaufst, sondern das musst du über die Persönlichkeit und die persönliche Beziehung machen.
Ja, also wir machen Events jetzt nicht.
Jetzt nicht.
Ihr zum Beispiel auch nicht, das wirst du auch wissen. Ja. Das hat euch bestimmt auch sehr wehgetan. Es tut mir auch sehr, sehr leid.
Ja.
Aber wir haben auch immer schon viele Events gemacht und versuchen einfach eine persönliche Verbindung aufzubauen und haben da auch Spaß dran so und das kommt, denke ich mal, auch bei ganz vielen auch rüber und kommt bei denen auch an und deshalb arbeiten die auch gerne mit uns zusammen. Ein bisschen Geld kriegen die natürlich auch, das ist auch fair, aber ich glaube, dass man das auch, ja, dass man sich darum kümmern muss.
Ja.
Das ist nicht einfach nur bezahlen und tschüss, sondern das ist schon auch was, wo du ein bisschen Zeit investieren musst und Liebe.
Ja.
Und was ist mit Amazon zum Beispiel? Macht ihr da was?
Jupp.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel. Wir haben so ganz viel künstliche Intelligenzen jetzt im letzten Jahr ausgetestet. Ich weiß die Namen von denen gar nicht. Unser CMO macht das alles. Also wir geben für, sag ich mal, für Werbung auf den großen Plattformen wie Facebook, Google, Amazon, geben wir mittleren siebenstelligen Betrag im Jahr aus.
Was meinst du mit künstlichen Intelligenzen ausgetestet? Also
wie heißt das Ding denn nochmal?
So ein Bitmanager oder sowas?
Ja. Also bei zum Beispiel Google, also quasi die Anzeigen, das Bidding funktioniert nur noch automatisch.
Okay.
Bei Amazon auch. Bei Facebook haben wir, glaube ich, gerade einen Test laufen. Ich weiß nicht, wie die ganzen Tools heißen. Ich habe das nicht im Kopf.
Aber okay, aber ihr bedient die Plattform. Ihr habt auch einen Amazon, verkauft ihr sozusagen. Also ihr seid auf der Plattform präsent, logischerweise.
Ja,
klar.
Und zwar zweigleisig sozusagen. Ne? Wir sind auf der einen Seite ganz normal im Seller Central und auf der anderen Seite jetzt seit wann? Zwei Jahren? Mit anderen Produkten bei Amazon Vendor.
Weil wir haben ja das Problem, wir haben ein sehr niedrigpreisiges Produkt. Das bedeutet, wenn du jetzt ein Gewürzglas hast, das kostet 4,90 Euro, ja, und du versendest das selber, dann kommen da die Amazon-Gebühren mit dazu, die Versandkosten und so weiter und so weiter. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn du es über FBA machst, macht es auch überhaupt keinen Sinn. Dann muss das Produkt auch statt 5 Euro 10 Euro kosten. Und deshalb sind wir mit unseren einzelnen kleinen Produkten sind wir jetzt bei Vendor und das funktioniert sehr gut. Also das nimmt auch irgendwie monatlich zu. Ich weiß gar nicht, Amazon ist so brutal, das Ding wächst einfach immer weiter. Und auch wenn ich kein großer Amazon-Freund bin, muss ich sagen, ist es einfach, gibt es keine Alternative, man muss es leider machen. Mhm. Also.
Und du sagst also, wir reden immer über die Hälfte eures Umsatzes, jetzt online über die verschiedensten Kanäle hinweg. Und die andere Hälfte ist sozusagen über den Lebensmitteleinzelhandel.
Nee. Wir sind ganz breit aufgestellt und das war von Anfang an super wichtig, dass wir uns halt nicht irgendwie von irgendeinem Kanal abhängig machen. Also auf der einen Seite online, haben wir gerade erklärt, mit dem eigenen Webshop und der auch viel größer ist und dann Amazon. Dann haben wir den Lebensmittel LEH. Mhm. Dann haben wir neu für uns erschlossen Baumärkte. Seit 2016, glaube ich, vertreiben wir Gewürzmischungen im Baumarkt. Das macht auch tatsächlich Sinn, weil im Zuge des Grilltrends, den du auch gerade schon angesprochen hast, die Baumärkte verkaufen inzwischen, ja, haben wir riesengroße Grillabteilungen und wenn du dann Grill kaufst für 500 Euro oder mehr, kannst du auch gleich noch die passende Gewürzmischung dazu kaufen, damit du tatsächlich gleich losgrillen kannst.
Mhm. Okay, clever.
Und unsere eigenen Läden.
Ja, wir haben auch Stores.
Vier eigene Läden haben wir.
Wo sind die?
Einen in Hamburg, einen in Berlin, einen in Köln, einen in Frankfurt.
Und den nächsten unterschreiben wir jetzt gerade.
Und dann direkt immer in den Einkaufszentren oder Toplagen oder wo?
Also in Hamburg, Mönckebeckstraße, da sind wir auch wahnsinnig stolz drauf und der läuft auch jetzt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wir probieren eigentlich alles aus. Wir sind in Frankfurt im Main-Taunus-Zentrum, das ist ein Einkaufszentrum. In Köln sind wir in der Fußgängerzone. Und in Berlin sind wir am Hackeschen Markt, also im Tourismuszentrum. Das ist ein bisschen schwierig gerade aufgrund von Corona. Aber auch die Geschäfte haben sich wirklich erholt. Das war auch der einzige Dip, den wir jetzt aufgrund von Corona hatten, weil wir die Geschäfte natürlich schließen mussten. Mhm. Aber das läuft wieder sehr gut an.
Und wie groß ist die Firma jetzt insgesamt mit allem? Also wie viel Umsatz macht ihr?
Wir sprechen nicht mehr über den Umsatz. Aber Stefan, was sagst du dazu?
Mittlerer achtstelliger Betrag.
Jetzt sagt man immer so ein bisschen bösartig, das ist immer dann so, wenn das ein Gründer jetzt sagt, da würde jetzt mein Stammgast Sven sagen, dann sind das irgendwie 10 oder 12 Millionen.
Oder mehr.
Also sie sind schon über 20?
Ja.
Okay, aber sind auch schon über 30?
Nein.
Vielleicht.
okay, aber man kriegt ein Gefühl dafür.
Und ihr seid, nicht so ehrlich.
Und ihr seid profitabel.
Aber es kommt ja auf den EBIT an, genau.
Also diesen Deal, den wir jetzt gemacht haben, den hätten wir auch nicht machen können, wenn wir nicht profitabel wären, glaube ich. Das ist also Private Equity, also VCs ziehst du an, wenn du schnell wachsen kannst und Private Equity ziehst du an, wenn du Geld verdienen kannst.
Ja. Und was für Margen kann man das schaffen? Also ich meine, im Handel hat man ja eigentlich, oder sagen wir mal im Lebensmitteleinzelhandel, klassisch Food, keine Riesenmargen eigentlich. Ja? Also ich stelle mir jetzt so vor, weiß ich nicht, sind das dann so 10% Marge oder sowas?
Also im LEH würden wir nur LEH machen, dann wäre unsere Marge sehr schlecht und bestimmt auch weit unter 10%. Da wir aber ganz viel selber machen im Direktvertrieb, sind es doch mehr als 10. Mehr darf ich aber nicht dazu
und
sagen.
Und du darfst auch nicht vergessen, dass wir nicht nur eine Marke sind, sondern wir produzieren selber. Ja, wir haben eine eigene Logistik, wir haben eine eigene Produktion, wir haben Versand und so weiter. Es arbeiten mittlerweile 130 Leute.
Wir haben eigene LKWs.
Wir haben jetzt einen LKW gestern gekauft. Ja, also das ist tatsächlich so, da kommt natürlich auch viel Marge her. Wenn du irgendwie jemand anders die Gewürzmischung erfinden lässt und nicht Stefan, der das nach wie vor selber macht, und wir mischen das alles selber, das ist natürlich auch nochmal was anderes. Und deswegen können wir auch so flexibel sein und schnell und flexibel reagieren.
Wie viele Menschen arbeiten bei euch in der Firma?
130 Festangestellte. Oh. Plus ab und zu halt noch ein paar Zeitarbeiter, je nachdem, wenn es in der Produktion oder im Versand heiß hergeht, wie kurz vor Weihnachten. Aber wir versuchen dann auch, die Leute immer direkt zu übernehmen, weil wir das eigentlich nicht unbedingt möchten.
Und Produktion heißt, dann kommen ganz viele verschiedene Gewürze bei euch an, aus aller Herren Länder, aller Arten, und dann mischt ihr die zusammen, dann stehen da so Leute und füllen da so Beutel ab, oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau. Es ist auch tatsächlich immer noch sehr hands-on. Das glaubt man eigentlich gar nicht. Ich glaube das teilweise selber nicht, wenn ich sehe, wie wir da produzieren. Aber das können wir auch gleich nochmal erzählen, was wir mit dem Geld, was wir gerade eingesammelt haben, vorhaben. Aber das ist tatsächlich so. Wir haben ungefähr 150 unterschiedliche Rohstoffe, haben unterschiedliche Rezepte. Ich glaube, wir haben 300 Mischungen mittlerweile oder ein bisschen mehr. Und dann haben wir die Rezepte und dann werden die in sehr großen Chargen zusammengemischt und abgefüllt. Das ist alles halbautomatisch. Manche Produkte kannst du auch gar nicht über eine Maschine abfüllen, wie zum Beispiel unsere Tees. Das wird alles per Hand abgefüllt. Aber, mit einer Waage, mit einer Küchenwaage, wie bei euch zu Hause, stehen wir dann da, tun das leere Glas da drauf, machen auf Null und füllen.
Aber das sind auch die wenigsten Sachen.
Das sind die wenigsten Sachen, aber nach wie vor ist es halt teilweise so.
Liebe audioaffine Menschen, ich habe noch einen Hinweis für euch. Neben Podcasts gibt es auch Hörbücher, die genauso gut funktionieren. Ich habe vor kurzem selber hier bei Thalia es ausprobiert, habe mir ein Hörbuch angehört und bin da immer noch dabei. Es ist was anderes als Podcast hören. Es ist irgendwie ähnlich, aber nicht ganz das Gleiche. Man kommt noch mal deutlich tiefer in Themen rein. Es hat nicht dieses Gesprächssituation häufig. Also auf jeden Fall eine empfehlenswerte Sache, gerade wenn man halt was verstehen will, aber sich mit einem Buch beschäftigen will, aber keine Zeit dazu lesen, logischerweise. Es gibt bei Thalia mittlerweile 50.000 Titel zur Auswahl. Man kann das Ganze 30 Tage kostenlos testen. Danach kostet das Abo 9,95 Euro im Monat und man bekommt halt mindestens ein Hörbuch. Viel mehr schafft man meistens gar nicht zu hören, ist meine Erfahrung zumindest. Und dann kann man es halt nutzen, wann immer man ohnehin was hört. Also irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, im Bus, beim Joggen, beim Zähneputzen in meinem Fall, manchmal sogar unter der Dusche. Jedenfalls, wer dabei sein möchte, hier gibt es eine Landingpage, die ist allerdings relativ komplex, deswegen empfehle ich danach zu googeln. Thalia, Shop, Hörbuch, vielleicht noch Abo und dann geht's los. Oder ihr guckt einfach in den Shownotes nach, da gibt es den Link von den Thalia Hörbüchern. Und einen Monat kostenlos kann man ja wirklich mal ausprobieren, wie geil Hörbücher vielleicht sind oder halt auch nicht sind. Und sag mal, wer war jetzt, bevor dieser Verkauf jetzt kam, über den wir gleich sprechen, bei euch beteiligt? Der, ganz offensichtlich Frank Thelen, der hat ja in der Höhle Löwen, wo ihr wart, vor schon ein paar Jahren, ne? Wann war der da, vor 3-4 Jahren oder so?
2016.
Ja, da hat der bei euch investiert.
Ich kann dir doch mal kurz erzählen, wie das dazu gekommen ist vielleicht.
Ja, ja, okay.
Also wir hatten ja jetzt auch die ganze Zeit über deinen Kollegen Hauke gesprochen. Das hat sich dann halt nach einem halben, dreiviertel Jahr nach der Gründung vom Ankerkraut raus kristallisiert, dass ich glaube, Stefan und Hauke auf jeden Fall gute Buddies sind, aber die Vision von Ankerkraut vielleicht nicht unbedingt, das hat halt einfach nicht so gut geklappt, wie das manchmal halt irgendwie ist, ne? Und dann ist Hauke halt raus. Richtig, Stefan?
Ja.
Ja, dann ist Hauke raus und genau.
Hat mir sehr geholfen, hier OMR aufzubauen. Ich hoffe sehr, dass ich irgendwie OMR eines Tages so groß habe, dass ich ohne so groß gekriegt habe, dass er dann sagt, okay, war doch der richtige Weg. Ja?
Ja, aber weißt du was? Und das ist doch total super. Das Schicksal fügt sich halt auch irgendwie vielleicht. Und Hauke ist auf jeden Fall echt ein richtig, richtig toller Typ, den wir auch beide sehr wertschätzen. Und
ich bin auch dankbar für den Impuls.
Also er ist ja bei uns jetzt irgendwie Head of Sales, ne? Insofern gibt es ja schon eine Menge Gas. Ja,
ja, das glaube ich. Genau, also dann...
Aber du, um das ganz kurz mit einem Satz nochmal zu sagen, ja, ist natürlich klar, wenn in so einem kleinen Laden das Geld irgendwie leer wird, ja, dass dann die Gefühle auch ein bisschen hochkochen und das war dann in der Situation für uns beide, glaube ich, einfach super, super schwierig. Das Geld war alle und dann sagt der eine, hat dann ich... hab meine Agenda, ich will dafür da und dafür das letzte Geld ausgeben und der nächste sagt, nee, ich will dafür. Und dass man sich da in die Haare kriegt.
Nein, ich glaube, er ist da total entspannt. Also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Der ist da total entspannt und das ist also.
Ich glaube, Hauke ist immer entspannt.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Deswegen ist es auch gut, wenn er bei euch Head of Sales ist, weil da kann man ja auch mal nervlich überkochen und wenn du dann ein entspannter Typ bist, umso besser. Ja. Genau, also jetzt nochmal kurz die Geschichte weiter. 2016, Höhle der Löwen, das hat ein bisschen was mit meiner beruflichen Vergangenheit zu tun. Ich war Head of Promotion bei Konto Records früher und habe halt viel mit PR und Fernsehen und so weiter zusammengearbeitet. Und Stefan und ich haben früher immer die Höhle der Löwen auf Englisch halt irgendwie Shark Tank geguckt, ne? Und dann kam das nach Deutschland und dann habe ich zu Stefan gesagt, komm, da müssen wir uns bewerben. Und Stefan wollte das nicht. Hat gesagt, ach, Fernsehen und blöd und so. Und dann habe ich gesagt, na ja, lass zumindest mal probieren, ja, weil dann haben wir es probiert, weil ich möchte nicht abends auf dem Sofa sitzen und dann einen der Marktbegleiter auf einmal da pitchen sehen. Und dann hatten wir wirklich das große Glück, dass die uns scheinbar ganz gut fanden und eingeladen haben. Genau, und dann hat Frank sich sehr um uns bemüht, muss man tatsächlich sagen.
Ich wollte das alles nicht. Stefan, ich wollte weder das Fernsehen noch Frank, ich wollte gar nichts.
Wie viel Geld hat Frank investiert?
Frank hat 300.000 Euro für 20% investiert. Das ist auch immer noch etwas, was Stefan schmerzt.
Das war damals etwas zu wenig. Und
ja, die Bewertung wurde halbiert, aber man muss halt sagen, das Netzwerk von Frank und auch seine Mitarbeit und auch die Kollegen, also da sind schon ein paar Sachen jetzt in den Jahren passiert, die wir ohne Frank und gerade sein Netzwerk, also der legt einem das ja auch dann zu Füßen und man kann das ausnutzen. Und wir wären heute nicht Bild-Titelseite ohne Frank Thelen, das muss man halt auch mal sagen. Ne?
Klar, ich habe auch also jede Menge von Frank auch lernen dürfen. Ja. Sei es einerseits die Presse, aber andererseits auch Sachen wie so Unternehmensaufbau. Also das hat uns schon auch sehr viel gebracht.
Genau. So, und im Zuge dieser Geschichte, also Frank Thelen, 20%, haben wir einen familiennahen Investor von meiner Seite mit dazugenommen. Knellmann Ventures sitzt in Bochum und der hat gesagt, ich gehe mit 10%, einfach weil wir bis dato noch kaum, also gar keine Erfahrung mit Investoren hatten und einfach jemanden auf unserer Seite haben wollten. Wir wussten ja gar nicht, wie ist denn Freigeist, wie ist denn Frank Thelen? Mhm. Wir kannten den ja nur aus dem Fernsehen, ja. Mhm. Und das ist ja schon ein sehr wichtiger Schritt. Und deswegen ist Matthias Knellmann mit an Bord gegangen und Stefan hatte 70%.
Mhm. Ja.
Okay. Und das heißt, dann habt ihr, der Knellmann hat dann denselben Deal bekommen wie Frank?
Nee, der hat mehr bezahlt.
Der musste etwas mehr zahlen.
Aber okay. Ich
weiß auch gar nicht, wie das steuerlich ist, weil dieselbe Runde, also die Runde wurde ja zeitgleich beim Notar unterschrieben, aber ich will das Finanzamt jetzt nicht aufwecken.
aber beschreib mal so ein bisschen, weil ja auch Frank Thelen, klar, ein großes Thema ist auch bei uns im Podcast ja schon ab und zu Gast und irgendwie ein Freund des Hauses hier. Was hat er so konkret gemacht? Also er hat sein Netzwerk zur Verfügung gestellt in Richtung Presse, in Richtung...
In jede Richtung tatsächlich, also wirklich, es gibt so ein paar Geschichten. Direkt 2016 hatten wir ein Problem, dass mehrere Trolleys mit Ware verschwunden sind. Die sind bei uns aus dem Lager raus, wurden abgeholt und die waren weg. Die waren weg. Die sind weder beim Kunden angekommen noch im Verpackzentrum. Die waren einfach weg. Mhm. Und dann haben wir eine E-Mail an unseren Kontakt geschickt und dann kommt dann so eine automatische Antwort zurück. Ja, wir können Ihnen nicht helfen. Und wir so, ja, wo ist denn die Ware? Das kann ja nicht sein. Ja? Dann haben wir, als wir nicht weitergekommen sind, freitagsabends eine E-Mail an Frank geschickt und haben gesagt, Frank, wir brauchen hier deine Hilfe. Hast du irgendwie einen Kontakt zu dem Dienstleister? Und er hat sich darum gekümmert und am nächsten Montag saß der Vorstand von Hamburg bei uns im Büro und hat das alles geregelt.
Am Sonntagnachmittag haben wir eine vorformulierte E-Mail ihm gesendet. Die hat er dann an den COO eines großen Versanddienstleisters aus Bonn geschickt. Und die COO, das war damals eine Frau, hat sich innerhalb von 2 Stunden oder so gemeldet. Und am Montag saß dann wirklich der Norddeutschland-Chef bei mir im Büro. Und
oha. Thelen Magic.
Ja, das ist
schon krass. Ja, und das hatten wir nicht nur mit denen, sondern das hatten wir auch noch mit dem größten Telekommunikationsunternehmen in Deutschland, hatten wir das auch. Ja.
Und mit Ralf Kleber?
Mit Ralf Kleber hatten wir von das Amazon. Auch.
Von Amazon, ja. Ich war auf einer Veranstaltung von Frank im Bayerischen Hof. Und du kennst ja Frank, der ist ja manchmal dann auch so ein bisschen, wenn er Netzwerk, so ein bisschen hektisch und von A nach B und da sind so viele Leute und ich wusste gar nicht genau, wer ist denn das hier alles? Und wir hatten zu dem Zeitpunkt
gerade ein bisschen Ärger
mit Amazon. Dann hat er mir, hier Anne, das ist der Ralf, der regelt das für dich mit Amazon. Und ich habe ihn nur mit großen Augen angeguckt. Der sagte dann zu mir, ich habe keine Visitenkarte, weil ich gesagt habe, ja, haben Sie denn eine Visitenkarte? Ich habe keine Visitenkarte, aber meine E-Mail ist so und so, so und so, so und so, merkt ihr das? Und dann haben wir ihm am nächsten Tag eine E-Mail geschrieben und siehe da, Thelen Magic Part 700.
Das Krasse daran ist, dass Anne das überhaupt nicht wusste und dann meinte sie, ja, ich habe jemanden kennengelernt von Amazon, Ralf heißt der, und nicht so, wie Ralf? Ja, Kleber oder so, und ich so, was?
Okay. Aber es waren dann die einzigen Investoren, also die Bochumer Firma und Frank, und das war's bis heute.
Ich will noch ganz kurz einen Satz sagen zu Freigeist, weil das auch echt super wichtig ist. Da sind nämlich noch 2 Leute mit dabei. Mhm. Das sind Marc und Alex, und die beiden haben für uns auch super viel gemacht und auch das restliche Team, die sind echt super. Also in Sachen wie IT, Legal, was weiß ich, die sind immer da. Du rufst die an, kannst du am Samstagabend machen und die melden sich und helfen dir. Also es ist wirklich, kann ich auch nur jedem Gründer empfehlen, wenn er da die Möglichkeit hat, guckt nicht nur auf das Geld, sondern da ist auch jede Menge mehr, was man da kriegt.
Ja. Oh, ich merke schon, dass hier wird Frank gut gefallen.
Nein, aber weißt du was? Das stimmt wirklich. Und gerade letztes Jahr wurde der Frank ja auch wirklich von dem einen oder anderen Gründer ganz schön durch den Dreck gezogen. Und ich möchte dazu nur sagen, ich habe viel mitbekommen und wir haben wirklich Glück, dass Ankerkraut eigentlich immer, immer, immer super gelaufen ist. Aber ich kenne andere Unternehmen, die auch mal in Schieflage waren und dann wurden die nicht fallen gelassen, sondern dann wurde doppelt und dreifach intensiv sich darum gekümmert und die Hand gereicht.
Mhm. Ja,
und das ist wichtig.
Okay. Nur rosa Sonnenschein ist das auch
natürlich
nicht immer. Das kann ich dir gerne mal beim Bier erzählen. So Investorenmanagement ist jetzt auch nicht immer nur einfach.
Ja.
Deshalb,
aber es gab keinen anderen. Es gab nur die beiden. Und bis heute jetzt dann der Neue reinkam.
Oder? Genau.
Mhm. Ja. Und plus unsere beiden Geschäftsführer, die sozusagen im Rahmen eines Management-Buyout jetzt auch mit am Tisch sitzen.
Und warum habt ihr das gemacht? Also weil ihr jetzt Maschinen kaufen wollt, damit nicht mehr händisch die Gewürze abgefüllt werden oder mehr LKWs oder mehr Läden aufmachen? Oder warum habt ihr jetzt entschieden, wir machen jetzt so ein Ding?
Also wir haben ja keine Kapitale, also auch eine Kapitalerhöhung gemacht, aber auch ein Secondary, ne?
Mhm.
Also
ja gut, aber man
verkauft. Ganz ehrlich, aus ganz menschlichen Gründen. Letztendlich, als Stefan damals Ankerkraut mit Hauke zusammen gegründet hat und dann auch Hauke ja auch eine Summe X gezahlt hat letztendlich, das war unser komplettes erspartes Geld. Wir sind nicht wie die typischen Gründer, 27 und gerade von der Uni, sondern wir sind Anfang 40, wir haben zwei Kinder, wir haben eine Verantwortung. Und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach oder wir möchten gerne, wenn sich das anbietet, ein bisschen Geld vom Tisch nehmen und hinter die Firewall, dass wir nachts besser schlafen können, dass wir wissen, okay, wir setzen, also das, was wir alles auf eine Karte gesetzt haben, das holen wir jetzt ein bisschen raus für Sicherheit, für unsere Zukunft.
Und wie viel Geld wurde insgesamt bewegt jetzt bei dem Deal?
Da haben wir stillschweigen.
Aber schnell eine achtstellige Summe auch wieder.
Achtstellige Summe, ja.
Das heißt, ich glaube...
Mehr als 10 heißt das.
Ja, genau. Also Anne, du bist ja gebürtige Bochumerin. Nee. Bist du jetzt, hast du gesagt, irgendwie gebürtige Bochumerin?
Ja.
Bist du jetzt eine der wohlhabendsten Bochumerinnen? Wärst du das, wenn du da leben würdest?
Ich glaube nicht. Ich bin allerhand wohlhabende Bochumer.
Also Anne ist eben in der Nähe vom Golfplatz und der Papa war da mal Präsident. Und außerdem war er mal Präsident von der Kreditreform.
Nein, aber okay, aber das heißt, es hat sich schon, ihr seid jetzt dadurch dann, wenn man es mal so plastisch, Höhle der Löwensprache, die kann man ja in der Bild nachlesen, Multimillionäre geworden. Das ist jetzt schon wahr.
Ja.
Ja.
Okay, Glückwunsch.
Dankeschön.
Dankeschön.
Wir können das auch selber tatsächlich, das war ja erst vor einer Woche und wir sind jetzt auch noch nicht im Closing, ja, das muss man dazu vielleicht auch ganz sagen. Das Signing war vor einer Woche und normalerweise würden wir sowas ja auch erst verkünden nach dem Closing, aber Stefan, erklär du das mal mit dem Kartell?
Ach so, wir zusammengenommen übertreten wir gewisse Umsatzschwellen und müssen deshalb eine Kartellanmeldung machen, aber nur eine Phase 1. Das bedeutet, das wird nur öffentlich ausgeschrieben und das Kartellamt prüft das, aber
und dann wär's rausgekommen.
Da EMZ keine Gewürze macht.
Was machen die denn? Was ist denn diese Firma EMZ, die jetzt bei euch investiert hat, die euch da jetzt so reich, sagen wir nicht beschenkt, natürlich nicht, aber so einen guten Deal mit euch gemacht haben. Was machen die denn?
Das ist ursprünglich ein Fonds aus Frankreich, sehr, sehr groß oder ich denke sogar der größte Private Equity Fonds, auch schon lange am Markt. Und die sind jetzt in Deutschland und das ist der Klaus und der Guntram. Und die sitzen jetzt in München und machen da EMZ Partners Deutschland. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, dass die noch andere Deals haben. Ich weiß nicht, ob man darüber schon reden kann.
Aber machen die jetzt bewusst so auch Food Startups oder haben die so eine Vision, dass die gucken ganz breit?
Hm? Die machen alles.
Private Equity macht ja klassisch, stellt sich immer ganz breit auf. Die machen dann Pumpenwerke, Treppenlifte, keine Ahnung, irgendwie Automotive-Zulieferer, sowas, damit die halt relativ breit aufgestellt.
Und wie kam der Kontakt? Also wie habt ihr die kennengelernt?
Die Firma Carl Square aus Hamburg, also Hamburg, München, Berlin und ich glaube in den Nordics sind die auch, früher CatCap. Carl Square ist so eine Investmentbank, Corporate Finance Beratung. Ich fange mal vorne an, warte mal. Also so vor anderthalb Jahren kamen bei uns plötzlich ganz viele Briefe an von solchen Leuten, ja. Wollen Sie nicht Ihr Unternehmen mal bewerten lassen und wir können Ihnen dabei helfen. Und dann haben wir irgendwann entschieden, dass wir das machen wollen. Und dann haben wir uns so 4, 5 Firmen angeguckt. Und Karlsruhe aus Hamburg, Michael Moritz ist da der Partner, der uns betreut hat. Die haben sofort irgendwie eine Kerbe im Stein gelassen, weil die waren so super mega vorbereitet, nette Leute. Und mit denen haben wir das dann gemacht. Und die dann, das war insgesamt ein Jahr lang Arbeit, richtig hart. Richtig viel Zeit haben wir da auch
investiert. Ja, aber wir haben wahnsinnig viel gelernt, ne?
Ja, da macht man dann so ein IIM, also so ein Investment-Memorandum und das hatte bei uns etwa 100 Seiten, glaube ich. Da sind dann alle möglichen Kennzahlen, alle Größen, alles irgendwie. Dann fängst du an, dass du so einen Datenraum aufbereitest, wo dann alle Verträge, alle, keine Ahnung, also echt super viele Sachen reinkommen. Und dann rennst du los und das haben die dann gemacht und die sprechen dann Firmen an, ne? Die sprechen dann Strategen an. Die sprechen Private Equity Fonds an und oder wohlhabende Einzelpersonen oder keine Ahnung, Holdings von irgendwelchen Leuten. Dann hatten wir noch 3, 4, die uns sowieso angesprochen hatten.
Es gab so eine, was man dann Prozess nennt. Ihr habt einen Prozess.
Ja, ne? Ja, einen richtigen Prozess.
Und strukturierten Prozess.
Tatsächlich. Ja, genau. Das in ist der, diesem strukturierten Prozess zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt gestartet und zwar eine Woche vorm Lockdown.
Ja, geil.
Also, oh Mann, das so. Wo wir echt dachten, oh Gott, das gibt doch jetzt überhaupt nichts. Ja. Und wir hatten hier schon 9 Monate Vorbereitungszeit, super intensiv mit irgendwie 20 Leuten gefühlt. Aber siehe da, trotz Corona war das Interesse.
Ja, also man muss sagen,
hoch.
Die Strategen, diese großen Nahrungsmittelkonzerne und so, die sind alle abgesprungen, weil die waren so beschäftigt mit sich selber. Die haben einfach gesagt so, ey, lass uns in Ruhe. Wir kaufen jetzt im Moment nichts und also M&A ist das, was wir jetzt wirklich als letztes wollen. So und ja, aber die Private Equity Fonds, die waren mit dabei und wir haben, ich glaube, insgesamt mehr als 100 Firmen angesprochen. Dann haben wir mehr als 20 Management-Präsentationen. Also die waren dann alle nicht live, sondern die waren alle am Rechner. Die Corporate Finance-Leute hatten uns davor gesagt, weil wir gesagt haben, so, wir fliegen doch nicht nach München und nach London. Das ist doch Quatsch, können wir doch auch am Rechner machen. Die so, auf gar keinen Fall. Das muss man immer in Person machen. Das war noch nie anders.
Das wird immer so.
Und plötzlich haben wir alle Präsentationen am Rechner gemacht. Das war auch, muss ich sagen, echt anstrengende Zeit. Das ist so 4, 5 Stunden geht sowas und du bist danach halt auch einfach total alle.
Aber ja, ich gehöre immer noch die Mehrheit am Unternehmen.
Jop, wir haben noch 51%, ja.
Und das ist auch echt toll, was der Klaus...
Ja, das ist der Deal, ist mega. Wir können leider über die Struktur des Deals nicht so viel erzählen, weil das auch so ein bisschen die Magic von Klaus ist. Also so wie er das gemacht hat, so wie er das aufgesetzt hat. Es ist auf jeden Fall etwas komplexer. Erstmal gibt es einen kompletten Anteilsverkauf und dann gibt es ein Reinvest in eine neue Holding. Das heißt, wir haben eigentlich einen Komplett-Exit gemacht und dann haben wir reinvestiert über eine Kapitalerhöhung.
Okay.
Und dabei bleibt dann aber
und
auch natürlich...
Und haben die Geschäftsführer auch mit an Bord genommen.
Ja. Hinweis auf einen brandneuen Partner hier im Podcast und zwar Visual West, eine Tochter der Union Investment und wie der Name schon sagt, kümmern die Kollegen sich um Geldanlage. Hand aufs Herz, wer hat sich wirklich schon mal um seine langfristige finanzielle Zukunft Gedanken gemacht? Wer hätte nicht mal Lust, eine Wohnung oder ein Haus oder eine Weltreise finanzieren zu können? Das Ganze fängt realistisch an, wenn man monatlich 25 Euro zurücklegt und hat einen vernünftigen Partner hat bei der Anlagestrategie und das könnte ja Visual West sein. Die Kollegen betreiben einen sogenannten Robo-Advisor, also die machen jetzt keine persönliche Geldanlage, sondern das Ganze läuft dann über so ETFs, die am Ende Indizes abbilden, also sehr automatisiert, aber mit eurem persönlich ausgewählten Risikoprofil. Man kann auch sehr nachhaltige Investments auswählen, wenn einem der ethische oder ökologische Aspekt sehr wichtig ist. Also das ist wirklich, glaube ich, eine Möglichkeit, einen Einstieg zu finden in das Thema Geldanlage. Außerdem sagen die Kollegen, wer jetzt sich registriert bei Visual West auf der Website visualvest.de/OMR und dort den Code dann OMR bei der Registrierung eingibt, der bekommt einen 50-Euro-Gutschein für Amazon, für Apple, worauf immer man Lust hat. Warum nicht jetzt mal anfangen und darüber nachdenken, wie man langsam ein finanzielles Polster aufbaut. Ich glaube, Visual West ist da wirklich ein seriöser und kompetenter Startpunkt. Ihr habt es gerade schon ein bisschen erzählt von Marktbegleitern. Wer sind denn, wenn man das, muss man ja zumindest mal der Fairness halber sagen, wer sind denn eure Marktbegleiter? Also klassisch und auch, gibt es auch andere junge Startups in dem Bereich oder gibt es da nur die großen?
Klar, das Grüße weißt nach, du doch. Grüße nach Düsseldorf an unsere Freunde von Just Spices. Sie haben, glaube ich, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres haben
zwei Runden, glaube ich, gemacht, ne?
Ja, aber die haben echt eine große Runde gemacht. Die haben, glaube ich, 13 Millionen oder so eingesammelt, allerdings über
16.
Über eine Kapitalerhöhung, also Primary, und das wollten wir halt nicht. Wir haben gesagt, wir machen Gewinn.
Aber die machen das super. Also die machen einen super Job.
Ja, klar, toll.
Und das ist ja auch immer ganz schön, wenn man so einen Challenger hat, wobei wir in unterschiedlichen Preissegmenten halt irgendwie.
Aber die kamen nach euch?
Nee, ich glaube, die haben relativ zeitgleich gegründet.
Die sind ein halbes Jahr vor uns da gewesen, glaube ich. Mitte 2012, wenn ich alles täusche.
Aber es gibt tatsächlich viele Gewürz-Startups. Es gibt Spice Bar aus Berlin, aber es gibt natürlich auch die klassischen Großen wie Fuchs, Ostmann, die ja alle zusammengehören. Ne? Das ist ja alles der Fuchs-Konzern. Dann gibt
also Fuchs ist kein Marktbild.
Der ist Kleider, der Marktdominant.
Dem gehört der Markt.
Ja.
Also, das ist der größte Gewürzhändler dann in Deutschland sozusagen.
Der größte in Deutschland und der zweitgrößte auf der Welt. Der weltweit größte ist McCormick, das ist auch ein Aktienunternehmen. Die machen so 4,5 Milliarden Euro Umsatz und Fuchs macht, glaube ich, so 600.
Aber 700. Das ist auch echt ganz interessant, das wissen die wenigsten Leute ja gar nicht. Dann geht ihr in den Supermarkt und seht da diese riesen Gewürzregale und dann dreht ihr die unterschiedlichen Sachen mal um und dann seht ihr, das kommt alles aus Dissen. Also das ist alles Fuchs, zumindest zu 90%. Unterschiedliche Marken.
Mega-Unternehmen. Vor 60 Jahren hat Dieter Fuchs das gegründet, ist selber mit der Mofa rumgefahren. Also das war echt wirklich ein Start-up, ist mit der Mofa rumgefahren, hat Salz verkauft. Jetzt heute ist das ein Weltkonzern. Dieter Fuchs lebt leider nicht mehr seit letztem Jahr, glaube ich. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir sagen, Buh, sind die doof, sondern das ist auch schon auch echt ein gutes Unternehmen, Punkt. Ne? Die haben so viele Sachen auch gut gemacht und richtig und da kann ich auch nur meinen Hut ziehen vor. Ja.
Okay, aber der Markt ist trotzdem klein. Also es gibt jetzt eine Handvoll Startups und es gibt diese Fuchsleute und dann gibt es noch einen internationalen Player und das war's, klingt es so raus.
Naja, also klein würde ich den Markt jetzt nicht nennen. Ne?
Aber gibt es keine Eigenmarken? Macht nicht jetzt irgendwie, wenn das jetzt klingt jetzt ja mit den Gewürzen nicht ganz so wahnsinnig nach Rocket Science, was man da machen muss in der Produktion. Das heißt, rein theoretisch könnte ja auch eine Edeka oder eine Rewe sagen, das baue ich jetzt selber. Also Gewürze scheint ja sehr lukrativ zu sein, das ist auch lange haltbar und alles, jetzt mache ich das selber.
Ja. Könnten sie machen,
theoretisch. Können sie und machen sie auch. Ne? Es gibt von allen möglichen Handelsketten gibt es auch wirklich Eigenmarken. Aber da sind wir ja an dem Punkt, das Marke ist das, was wichtig ist. Und das haben wir von Anfang an, von Tag Null an war uns klar, das Marke-Brand ist das Wichtigste. Und die, wie du so eine Marke empfindest, und das ist für bis heute für uns immer noch das Wichtigste. Wir werden ganz oft angefragt, ob wir irgendwie Private-Label-Sachen machen. Und wir sagen immer nein. Wir machen nur Marke, wir machen unsere Marke. Das ist das Einzige, was zählt. Und damit kriegst du dann auch irgendwann, ich meine, guck mal eine Cola an oder ein Red Bull, ja, das ist wahrscheinlich ein Artikel, der kostet fast gar nichts, ja, aber durch die Marke ist das Ding einfach, ist das Geld wert, zahlt der Kunde dafür.
Weil wo gibt ihr noch Geld aus bei der Marke? Also ich habe jetzt verstanden, ihr habt verschiedene Kooperationspartner, um die Marke bekannt zu machen. Gibt ihr noch irgendwo anders Geld aus oder investiert ihr noch auf eine andere Art in diese Marke?
Ja, wir machen auf allen Sachen, also auf Facebook, Instagram, YouTube, stellen wir Content her, keine Ahnung, machen Reisen, nehmen YouTube-Sachen auf, machen Rezepte, schreiben Bücher, also alles, was uns irgendwie einfällt, wo man den Kunden mit der Marke in Kontakt bringen kann, wo man transportieren kann.
Natürlich auch durch die eigenen Stores, ne? Also wir machen wirklich nur Marke, 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 Marke.
Und das heißt, das ganze Design der Gefäße, der Gläser, ist das irgendwie, sagen wir mal, was, wo ihr euch nochmal versucht zu differenzieren oder wo kann man sich noch differenzieren?
Der Design-Aspekt bei uns ist wahnsinnig wichtig. Also nicht nur, dass wir natürlich die leckersten Gewürzmischungen haben, sondern dass du auch was optisch Schönes in der Küche stehen hast. Also wir merken, dass die Leute die Gewürze nicht mehr in den Schubladen verstecken, wie man das vielleicht noch von seiner Mutter kennt, sondern die werden in der Küche platziert. Also neulich haben wir lustigerweise eine Instagram-Story gesehen von Capital Bra. Der hat da gerade seine Pizza vorgestellt. Und im Hintergrund siehst du auf der Dunstabzugshaube Ankerkraut stehen. Mhm. Und das ist wirklich ganz typisch. Die Leute präsentieren das und stellen es in ihre Küche so als smart, affordable luxury, hat einer unserer Investoren immer gesagt. Also oder wenn du irgendwo eingeladen bist, du bringst nicht mehr die typische Flasche Wein oder vielleicht den Blumenstrauß mit, sondern du verschenkst Ankerkraut, weil es ist hübsch verpackt und eine tolle Qualität.
Und wer macht das bei euch? Also macht ihr das selber, das Design der Packung und sowas?
Wir machen alles selber.
Das heißt, dann sitzt du dann da am Rechner und designst so eine Verpackung, wie du sie haben möchtest?
Wir haben eine Designerin, also wir haben immer Ideen, also jetzt gerade immer so große Themen, auch Adventskalender veröffentlichen wir jetzt Ende des Monats und das ist jedes Jahr irgendwie, gucke ich mir an, was könnte dieses Jahr irgendwie in sein, welche Farben, worauf gehen wir, es hat immer super viel mit Emotionen und Trends tatsächlich zu tun.
Mhm. Also die wichtige Info da an dieser Stelle ist, glaube ich, dass wir keine Agentur haben, yeah, und alles selber machen, also mit Freelancern oder eigenen Leuten. Anne ist jetzt keine Grafikerin, nee, aber die hat sehr explizite Wünsche, was das angeht. Also die werden, also Anne gibt den Impuls und die Grafiker machen das dann. Und unsere Michi aus München, die leider nicht fest bei uns arbeitet, Augsburg. Die ist schon sehr lange mit dabei, die macht einen ganz, ganz tollen Job. Also.
Aber gibt es da andere Möglichkeiten? Also nur mal so strategisch, also ich habe verstanden jetzt, Verpackung und diese Gläser sind wichtig, damit die Capital Bras dieser Welt die auf ihre Dunstabzugshauben stellen und damit sie verschenkt werden. Aber weitere Aspekte, wo man sagt, okay, krass, wusste ich gar nicht, kann ich was von lernen? Ändert sich die Welt ein Stück weit? Muss ich irgendwie agil sein? Also gibt es noch andere?
Natürlich musst du agil sein und du musst vor allen Dingen authentisch sein. Also wir haben ja eine Marke auch so ein bisschen um uns als Personen aufgebaut. Und ich glaube,
Durch Frank.
Also wir waren in der Höhle der Löwen und dann kam Frank und hat gesagt, so, wir machen jetzt ein Display für einen Supermarkt und da drucken wir eure Gesichter drauf. Und dann haben wir gesagt, bitte, was machst du? Ist ja auf gar keinen Fall. Und dann hat er gesagt, ja, aber Menschen merken sich Gesichter eher als Logos. Und das schien uns logisch und deswegen haben wir das dann gemacht. Und ich glaube, dass es ganz viel auch damit zu tun hat, dass Menschen kaufen gerne von Menschen. Die möchten sehen, wer steckt denn dahinter. Mhm. Und wir sind eine Familie, wir haben zwei Kinder, wir haben dieselben Bedürfnisse wie unsere Kunden auch und wir möchten, dass sie eine schöne Mahlzeit kochen und wir sind authentisch und ich glaube, das macht ganz, ganz, ganz viel.
Mhm, mh. Seid ihr denn bei irgendwelchen, also ich sehe jetzt gerade, du bist Anne Ankerkraut, ne, bei Instagram und dann gibt es wahrscheinlich noch Stefan Ankerkraut, schätze ich mal, ne?
Mhm, genau.
Aber das sind ja noch überschaubarere Zahlen. Also jetzt.
Absolut. Aber läuft natürlich auch nur nebenher, weil unsere eigentliche Kanäle kannst du halt mal gucken bei Instagram oder vor allen Dingen Facebook. Ja? Wir haben auch eine Facebook-Gruppe mit mehr als 30.000 Mitgliedern, wo wir Rezepte austauschen oder auch neue Produkte launchen und so. Bei Facebook normal haben wir 250.000. Also da gehen wir nicht so auf unseren Personenkult ein, aber das zeigen wir auf dem offiziellen Kanal von Instagram natürlich auch.
Ach, also ihr taucht bei dem Ankerkraut Spice, heißt es, glaube ich, bei Instagram, ne? Da taucht ihr, wenn man so guckt, immer wieder regelmäßig auf. Ne? Seid ihr sozusagen.
Genau. Genau.
Okay. Und da sind 100.000, ich sehe jetzt hier gerade 100.000 Abonnenten jetzt bei Ankerkraut Spice, okay.
Mhm. Genau, bei Instagram. Instagram haben wir eine gewisse Zeit lang ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil wir den Fokus auf Facebook gesetzt hatten. Und deswegen ist die Followerzahl da auch wesentlich höher und die Interaktion ist halt auch eine andere, ne? Also bei Instagram merken wir, dass vor allen Dingen so hübsche Fotos von Essen und so weiter funktioniert. Das siehst du ja auch, ne? Das ist immer, da haben wir jetzt auch eine tolle Kollegin, die super Fotos macht und ständig bei uns rumkocht und dann riecht es immer ganz lecker im Büro. Aber bei Facebook ging es dann schon eher um die direkte Interaktion mit uns oder Kollegen und so weiter.
Mhm. Ja, und die Conversion Rate auf Facebook war auch einfach besser, in den ersten Jahren war die total gut und ich muss sagen, Instagram 2013, da kam halt nichts. Also den Handle hatten wir schon, da haben wir auch mal ein Foto irgendwie hochgeladen, aber da kam nichts drüber. Das hast du gemerkt einfach, dass Facebook vor 6, 7, 8 Jahren einfach viel, viel größer war.
Okay.
Und ist auch heute immer noch unsere Zielgruppe, weil ich sag mal, so Leute zwischen 30 und 50, die haben ja meistens auch etwas mehr Zeit und Geld und Bock auf Kochen. Und wenn du jetzt 20 bist und studieren gehst, ist nicht dein größter Wunsch, dass du irgendwie Gewürze kaufst. Mhm. Dann zu saufen gehen oder so und lernen.
Und sag mal, haben Köche nie eine Rolle gespielt? Ich hatte vor kurzem hier mit unserem auch Kumpel Tim Melzer ein bisschen gesprochen. So Köche können ja wahnsinnig viel tun und viele haben sich ja auch schon irgendwelche Produkte rausgesucht. Da werden ja auch Gewürze total naheliegend. Habt ihr da irgendwelche Koops gemacht oder das? Also wundert mich eigentlich, dass, sag mal, ich habe auch Tim schon ein paar Mal gesagt, warum machst du sowas nicht? Also das ist ja total naheliegend. Eigentlich dessen Brand, das wäre ja ein Vielfaches von dem, was jetzt andere mitbringen.
Ja, grüß Tim mal lieb. Das würden wir super gerne machen. Wir haben auch mal bei seinem Management angefragt irgendwann.
Und aber die haben uns nicht durchgelassen.
Die haben eine relativ hohe Summe haben die gefordert. Und das, ja, ich weiß nicht. Also vielleicht könnten wir es heute machen, kann man auch noch mal gucken. Tim Melzer wäre auch für mich so die erste Adresse, muss ich sagen.
Klar, Hamburg.
Aber vergiss es nicht, diese Köche sind auch manchmal nicht ganz einfach.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Er kennt ihn.
Na gut, okay.
Aber wir haben das natürlich darüber nachgedacht, aber, und das ist, kommen wir wieder zurück zu einem Punkt. Also wenn wir dann halt irgendwie ein Angebot bekommen und da müssen wir erstmal 37 Jahre Gewürze verkaufen, bis sich das irgendwann rentiert, das bringt dann halt für uns nichts. Ne? Dann hauen wir halt nicht mit dem Hammer da drauf.
Aber könnte man ja vielleicht so irgendwelche gemeinsamen Umsatzdeals machen? I don't know.
Ja, also bestell ihm liebe Grüße und auch meinem lieben Sebastian Merget, kenne ich ja auch.
Von Pete Gastro, ja.
Ja, genau. Ja. Also, wir sind bereit, Tim. Komm her, los geht's. Wir mischen dir ganz tolle Sachen.
Okay. Lass uns kochen, Tim.
Lass uns kochen.
Okay, alles klar, verstanden. Also ich habe schon gesagt, Glückwunsch. Zeigt, glaube ich, was da gerade im Markt passiert. Dass die Menschen auch andere, dass sich alle Bereiche entwickeln, selbst der vermeintlich so etablierte Gewürzbereich kann man verändern und kann man ja viel Geld verdienen und was Neues machen. Und ja, wir beobachten es weiter, was ihr jetzt mit dem Geld macht. Ich habe gehört, also ich nehme mit, Maschinen werden sein, noch irgendwas anderes, was ihr euch... Eine Halle?
Wir werden eine Halle bauen. Also wir selber werden eine Halle bauen und vermieten die dann
Noch andere irgendwie klassisch, wo ihr schon wisst oder wo ihr den Investoren gesagt habt, das machen wir mit dem Geld, dass die Firma verlässt?
Nö.
Also Halle bauen, Maschinen kaufen oder konfigurieren lassen.
Und vielleicht auch in das eine oder andere Start-up tatsächlich investieren. Da sind jetzt auch schon ein paar Leute mit ganz interessanten Angeboten auf uns zugekommen.
Aber das macht ihr privat dann? Das macht ihr dann nicht über die Firma?
Ja, genau, das machen wir privat.
Okay, also wenn jetzt jemand ein Food-Startup hat und sagt, ich brauche da mal jemanden, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, der es schon drauf hat mit dem Food-Bereich, dann darf man sich auch nicht wenden.
Gerne.
Wir bringen viel Erfahrung und wenig Geld mit.
Okay. Also am besten dann irgendwie DM über Instagram an euch. Die wird noch gelesen.
Ja.
Mal gucken, wer sich da jetzt dann alles meldet und sagt, okay, macht ihr doch das bei mir, was der Frank Thelen bei euch gemacht hat oder so. Okay, verstanden. Ja, also dann gute Rückreise aus den Dolomiten und hier nach Hamburg. Und weiterhin alles Gute.
Vielen Dank für das Gespräch, Dank. Philipp.
Ja, sehr gerne. Danke euch.
Grüß an Hauke.
Lieben Gruß an Hauke.
Jo. Genau. Ciao. Tschüss.
Tschüss. Dankeschön.
Zum Schluss noch ein Shoutout an meine Kollegen aus dem OMR Education Team. Die machen seit Monaten hervorragende Arbeit, jetzt gerade in der Corona-Zeit, bringen ständig neue Angebote raus, die auch natürlich digital sind. Wie man lernen kann, wie man den Zugang zur digitalen Welt besser findet und dort halt in die Lage kommt, selber mitzugestalten. In dem ganz konkreten Fall, auf den ich hinweisen möchte, ist, dass unsere OMR-Academy ein Angebot, das wir schon seit einer ganzen Weile haben. Jetzt geht es nach einer kurzen Sommerpause wieder los mit dem Kurs Facebook und Instagram Marketing. Danach kann man das wirklich, das geht über 10 Wochen mit so 2 bis 3 Stunden Lernaufwand pro Woche. Dann kann man nach diesen 10 Wochen wirklich Instagram und Facebook Paid in allen Formen bedienen. Wir haben außerdem, wie ich gerade schon sagte, eine ganze Reihe von weiteren Angeboten im Bereich Education. Schaut mal rein, es gibt noch was zum Search, es gibt was zu Digital Analytics, es gibt aber auch andere Formate als die Academy. Alles, was wir da in der Academy machen, machen wir gemeinsam mit Head Start Studios, auch hier aus Hamburg. Ja, wer Lust hat, omr.com, gibt es alle Infos.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.